Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Zu Gast ist heute Janusz Reiter. Er war in einer sehr spannenden Zeit polnischer Botschafter in Deutschland, nämlich von 1990 bis 1995. Ich grüße Sie, Herr Reiter. Schön, dass Sie hergekommen sind.
Ich grüße Sie, Frau Heise.
Sie waren auch schon vorher, nämlich seit Anfang 1987 immer wieder hier, damals als Journalist, erst unter Pseudonym, dann mit Ihrem tatsächlichen Namen. Und zwar, wenn ich sage hier, dann meine ich wirklich hier, hier im Gebäude des ehemaligen RIAS. Kommen oder kamen da heute Erinnerungen, als Sie den Schriftzug, den Denkmalgeschützten oben gesehen haben und hier durchs Tor gegangen sind? Wie ist das?
Na klar, das ist unvermeidlich. Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Das waren wirklich spannende Zeiten. Es begann in der Tat 87, da durfte ich wieder ausreisen. Ich gehörte zu den wenigen in Polen, die eigentlich so spät wieder reisen durften. Nach dem Kriegsrecht. Die meisten durften schon so ungefähr 83 reisen. Ich musste etwas länger warten, hatte furchtbare Sehnsucht nach Reisen. Und dann ging die erste Reise nach Deutschland, nach Berlin. Ja, und dann waren mehrere Freunde, vor allem bei einer, Martin Erion, der hat mich immer wieder hierher eingeladen über Polen in der damals so schwierigen, aber so aufregenden Zeit zu berichten. Das war schon eine ganz interessante Erfahrung.
Janusz Reiter war Polens erster Botschafter in Deutschland nach der Wende. Später war er auch Botschafter in Washington. Herr Reiter, Diplomaten durchlaufen ja meist eine ziemlich detaillierte Ausbildung, denn das Parkett ist ja auch glatt, auf dem Sie sich durchaus zu bewegen haben. Sie hatten dafür aber überhaupt gar keine Zeit für diese Ausbildung. Vom Journalisten zum Botschafter ging das ja ruckzuck 1990. Was hat Sie denn prädestiniert zum Botschafter?
Ich war unbefleckt sozusagen und das war mein Trumpf. Ich hatte sozusagen in der Schule des Lebens gelernt, aber nicht Diplomatie, so wie sie an diplomatischen Akademien eben gelernt wird, sondern eher, die Kunst der Verständigung, die Kunst, bei anderen Interesse zu wecken, die Kunst, die anderen zu überzeugen. Und darauf kam es damals an. Da kam ich also nach Bonn. Ich kann mich daran noch selbstverständlich sehr genau erinnern und war furchtbar aufgeregt. Was können Sie sich vorstellen? Und am zweiten Tag, glaube ich, hatte ich einen großen Auftritt vor einem Publikum, wo etwa 1000 Teilnehmer waren bei einer Konferenz und musste meine erste Rede halten. Mhm. Ich hatte sowas nie gemacht vorher selbstverständlich. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß, worum es geht. Ja. Ich weiß, worauf es ankommt. Und ich wurde vor allem beobachtet. Alle waren irgendwie gespannt, was ist das so für ein Tier? Der
Mikroskop.
Der Jüngste, der damals in Bonn war als Botschafter, ohne jegliche diplomatische Erfahrung, aus einem Land, von dem man auch so wenig weiß.
Sie haben eben gerade von diesem Mut gesprochen, den Sie brauchten, woher dieser Mut kam. Das würde ich gerne mal so ein bisschen mir genauer angucken mit einem Blick in Ihre Biografie. Sie sind 1952 geboren, so ca. 50 Kilometer von Danzig entfernt in einer Kleinstadt. Wie würden Sie Ihre Kindheit, Ihre Jugend beschreiben?
Es waren keine aufregenden Zeiten, es war eine Zeit der Stagnation. Ich lebte in einer kleinen Stadt, wo man eigentlich von dem real existierenden Sozialismus nicht so furchtbar viel mitbekam. Die Strukturen waren weitgehend die gleichen wie vor dem Krieg und auch mit der starken Rolle der Kirche zum Beispiel. Die Autoritäten der Stadt waren die gleichen ungefähr wie vorher. Da war irgendwo ein Parteikomitee, aber das merkte man eigentlich kaum. Das spielte keine große Rolle in dem Leben der Menschen in dieser Stadt. Also es war in dieser Hinsicht eine einigermaßen heile Welt, nur sie war mir viel zu eng, selbstverständlich.
Die wurde Ihnen ganz schnell eng?
Ja, es wurde mir eng, aber ich wusste von Anfang an, ich will raus, ich will in die große Welt. Wobei die große Welt bedeutete für mich vor allem die Welt der Kultur, der Literatur. Bei aller Liebe zu dieser Stadt bleiben wollte ich dort damals nicht.
Wie kam denn diese Liebe zur Kultur und zur Literatur, wie kam die zustande? War sie durch Ihr Elternhaus geprägt?
Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich habe auf jeden Fall viel zu früh viel zu schwierige Bücher gelesen und war damit so ein bisschen ein Sonderling. Aber meine Lehrerin und meine Lehrer haben das nicht kritisiert, sondern im Gegenteil haben mich eigentlich dazu ermutigt. Man muss sich vorstellen, ich lebe in einer kleinen Stadt in Nordpolen, im kommunistischen Polen. Mhm. Aber in diesem Land konnte man Zugang bekommen zur westlichen Literatur. Also ich las Französisch. Literatur der 50er, 60er Jahre, amerikanische Literatur.
Einfach, weil Sie neugierig waren?
Lateinamerikanische Literatur, weil sie übersetzt wurde ins Polnische. Und weil ich sozusagen einen guten Draht hatte zu dem Mann, der die Buchhandlung führte und von ihm immer die besten Bücher sofort kaufen konnte.
Sie haben in der Schule auch Deutsch gelernt. Jetzt war Deutsch ja eigentlich nicht als Sprache in Polen so unbedingt gern gesehen. Welche Rolle spielte Deutschland, welche Rolle spielte die deutsche Sprache in Ihrer Familie? Oder wie kam das Interesse am Deutschen?
In der Familie spielte sie keine große Rolle, bis auf die Tatsache, dass meine Großmutter, die einzige, die ich kannte, auf der Schule Deutsch lernte. Oder sie ging auf eine deutschsprachige Schule. Das war in dem Teil Polens, der ja bis Ende des Ersten Weltkriegs zu Deutschland gehörte. Also sie schrieb besser auf Deutsch denn auf Polnisch. Trotzdem, meine Eltern sprachen Polnisch und das hat also mit der Familie nichts zu tun. Ich war in meiner Schulklasse eigentlich der Einzige, der Interesse hatte am Deutschunterricht. Wir hatten 2 Stunden Deutschunterricht pro Woche, also nicht sehr
mehr
viel.
Nicht.
Nein, mehr nicht. Den Rest habe ich zu Hause gelernt. Also ich war, glaube ich, ziemlich der Einzige, der wirklich Interesse hatte an dieser Sprache. Dann ist ungefähr ein Drittel meiner Klasse so in den späten 70er Jahren nach Deutschland ausgewandert als Deutschstämmige. Das hätte damals, als wir zur Schule gingen, keiner gedacht. Aber in dieser Region war es nicht so schwierig, eine deutsche Abstammung irgendwie zu beweisen, wobei die deutschen Behörden da sehr liberal, sehr großzügig waren. Aber wie gesagt, ich mit meinem deutschen Namen und mit meinen Deutschkenntnissen blieb zu Hause, die anderen sind nach Deutschland
ausgewandert. Haben Sie beneidet?
Nein, ich habe sie nicht beneidet. Ich habe sie vielleicht ein bisschen beneidet, als das Kriegsrecht verhängt wurde. Nicht sofort, erst so 3-4 Jahre später, als die Stagnation begann.
81
dann dachte ich mir, naja, vielleicht haben die eine bessere Entscheidung getroffen. Aber am Ende, glaube ich, habe ich die bessere Entscheidung getroffen. Denn ich kam ja nach Deutschland nur in einer anderen Rolle und diese Rolle fand ich eigentlich viel interessanter.
Das war jetzt ganz spannend zu hören, wie Sie sich auch selber beschreiben. Ich wollte nämlich so die Frage stellen, wie der junge Janusz Reiter, was den so ausgezeichnet hat. Ehrgeiz, würde ich sagen. Ehrgeiz und Neugierde, oder?
Ja, das stimmt. Also Ehrgeiz, aber im Sinne, jetzt nicht im Sinne von Karrierevorstellungen. Mhm. Ich hatte keine Karrierevorstellungen. Ich konnte auch kaum von Karriere träumen im damaligen Polen. Mhm. Man konnte besser leben in dem Sinne, dass man eben sich eine Welt aufbaute, in der man sich freier fühlen konnte.
Da haben Sie gesagt, Ihre Welt war dann die Welt der Kultur. Aber wie sieht es zum Beispiel mit Widerspruchsgeist aus? Sie sind ja in den Journalismus gegangen. Was hat Sie da in den Journalismus gebracht?
Der Journalismus, das ergab sich irgendwie so. Das war keine Entscheidung, über deren Konsequenzen ich viel nachdachte. Ich wusste nur, ich musste mich selber im Leben so durchschlagen. Hm. Meine Eltern sind früh gestorben und ich war auf mich sind angewiesen und habe das akzeptiert und war fest entschlossen, aus meinem Leben das Beste zu machen, was damals möglich war.
Aber ja, möglich war, aber war denn Journalist zu sein für Sie eine leichte Angelegenheit oder war das nicht auch von Grenzen umgeben? Mussten Sie da schon kämpfen in den 70er Jahren, wo Sie angefangen haben, als Journalist zu arbeiten?
Naja, ich war bei einer Zeitung, die rein professionell, glaube ich, die beste Zeitung in Polen war. Da waren viele wirklich hervorragende Journalisten, von denen man viel lernen konnte. Es gab wahrscheinlich Grenzen, ziemlich enge Grenzen, aber diese Grenzen waren bei weitem nicht so eng wie zum Beispiel in der DDR. Also Polen war schon etwas anders als auch vor allem in den 70er Jahren, denn in den 70er Jahren begann so eine vorsichtige Öffnung fast jeder in Polen durfte reisen in das sogenannte kapitalistische Ausland. Mhm. Und dann aber eben erreichte man sozusagen die Grenzen dieser Öffnung. Das kommt oft so. Als Ergebnis dieser Öffnung entstand dann die Bewegung Solidarność im Sommer 80. Und dann kam eben der Rückfall und dann kam die Reaktion. Aber es war nie ein Rückfall in die Zeit vorher.
Der ehemalige Botschafter Polens und Gründer und Leiter eines Thinktanks für internationale Beziehungen, Janusz Reiter, ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Solidarność haben Sie erwähnt. Inwieweit waren Sie in der Solidarność aktiv?
Naja, ich war erstmal Journalist, der auch über die Solidarność berichtete und der auch im Ausland, insbesondere in Deutschland oder auch in Österreich, berichtete. Und ich wurde dann Teil verschiedener Gruppen, die sich wenig später dann unter Kriegsrecht neu aufstellen mussten und die dadurch auch für mich wichtiger wurden. Aber erstmal wurde am 13. Dezember das Kriegsrecht verhängt und das war so bescheiden eine Zäsur, zumal ich nur eine Woche vorher am Warschauer Flughafen war mit dem Flugticket nach New York und ich sollte nach New York fliegen. Und nach einer Beratung mit meiner Frau habe ich beschlossen, nicht nach New York zu fliegen, sondern in Polen zu bleiben und im Mai erst zu fliegen. Am Ende wurde es nicht Mai und nicht des kommenden Jahres, sondern ein anderer Monat, aber nach 8 oder 9 oder 10 Jahren.
Aber es war damals halt nicht abzusehen, dass es dazu kommt.
Sie können sich vorstellen, am 13. Dezember bekam ich da starke Selbstzweifel, aber gut, das Gefühl der Ohnmacht. Mhm. Und ja, so begann eine neue Epoche, vier Wochen später.
Sie wurden entlassen, oder?
Ich wurde entlassen, aber das war sowieso klar, merkte ich, dass ich rund um die Uhr beschattet wurde und damit musste man dann leben.
Aber wie lebt man denn damit? Was bedeutet denn das für die Familie? Sie haben ja gerade Ihre Frau auch erwähnt, also so rundum beschattet sein. Was bedeutet das tatsächlich?
Also jetzt aus der Distanz kann ich fast nur lachen darüber, aber damals war mir nicht so zu lachen, obwohl es komische Situationen gab. Wir gingen mal mit der Familie, mit 2 Töchtern in einen Park in Warschau. 2 Herren liefen hinter uns, 2 waren vor uns und die Kinder begannen dann mit Eichhörnchen zu spielen und diese beiden Herren stießen fast auf die Kinder und schlossen sich ihnen dann an und spielten auch mit den Eichhörnchen. Also es wurde eine ziemlich familiäre Beziehung beinahe.
Ja, es war doch wahrscheinlich auch Angst. Haben Sie noch, gerade jetzt auch als Journalist oder in den Gruppen, in denen Sie in der Solidarność tätig waren, Sie konnten noch nicht mal sagen, was Sie wollten?
Doch, das Besondere damals war, man durfte sagen, was man wollte. Kritisch wurde es, wenn man etwas tat, aber sagen, schreiben, ja. Wobei man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein musste. Man schrieb unter Pseudonymen, das war schon klar. Ich habe, als das Kriegsrecht verhängt wurde, meinen ersten Artikel kurz nach dem 13. Dezember geschrieben für die Zeit. Der erschien unter einem Pseudonym. Und dann stellen Sie sich vor, ich hörte das Radio, das die meisten hörten, Radio Freies Europa in polnischer Sprache. Und dann wurde angesagt, ein Bericht erschien, also in der Wochenzeit, in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, von einem Jacek irgendwas. Und dann wurde dieser Bericht, der aus dem Deutschen ins Polnische übersetzt wurde, wurde dort verlesen. Und ich hörte meinen eigenen Bericht, der rausgeschmuggelt wurde aus Polen nach Hamburg. Ja, der erreichte mich in Warschau und ich kann mich daran noch gut erinnern. Ich hörte das mit klopfendem Herzen und das war eine ziemlich bizarre Situation, aber so war eben das Leben damals.
Der Kampf der Solidarność überhaupt in Polen endete ja letztlich tatsächlich auch im Juni 89 mit freien Wahlen und mit Tadeusz Mazowiecki als ersten Ministerpräsidenten der Republik Polen. Ich meine, Deutschland war in Aufruhr, in Wende, in Polen war alles neu. An was haben Sie sich orientiert? Man darf ja als Diplomat letztlich auch nicht unbedingt mitgerissen werden von diesem Strudel der Ereignisse. Aber das war sicherlich schwer. eben nicht mitgerissen zu werden, oder?
Gut, man muss wahrscheinlich eine gewisse Distanz bewahren. Ich wusste schon, worum es ging. Mhm. Und ich hatte schon eine ziemlich klare, ein klares Verständnis von dem, was ich erreichen wollte. Ich wollte und ich sollte möglichst viel Vertrauen und Unterstützung gewinnen. Für ein Land, das auf Unterstützung angewiesen war.
Und gleichzeitig war Deutschland ja so mit sich selbst beschäftigt. Man musste ja auf jeden Fall erstmal den Blick immer wieder eben beispielsweise zum Nachbarn Polen lenken, oder?
Ja, aber diese so ganz trennen konnte man diese beiden Entwicklungen in den beiden Ländern nicht. Erstens, für Polen war eigentlich von Anfang an klar, wenn Deutschland sich wieder vereinigt, und es gab in Polen in den 80er Jahren in der Opposition, ich war daran beteiligt, eine recht interessante Diskussion über die deutsche Einheit. Das war vielleicht das einzige Land in Europa, in dem man sich mit diesem Thema ernsthaft beschäftigte, weil man eben irgendwie zur Einsicht kam, solange Deutschland geteilt ist, ist der Spielraum für Polen sehr begrenzt. Also die Schlussfolgerung, vielleicht liegt es in unserem Interesse, dass sich Deutschland vereinigt, wenn es sich aber selbstverständlich in den Grenzen der beiden deutschen Staaten vereinigt und genauso wichtig, wenn dieses Deutschland in der EU und in der NATO verankert bleibt. Und so genau so kam es. Das polnische Ziel musste sein, diese Entwicklung in Deutschland und diese Bewegung, die von Deutschland ausging, zu nutzen für eine Veränderung Europas. Und das heißt also für die sogenannte europäische Einigung, die dann irgendwann führen sollte zur EU und zur NATO-Erweiterung.
Das sind ja jetzt ganz große Linien, die Sie da aufmachen, die Sie auch sagen, die in der Opposition in Polen schon vor der Zeit eigentlich diskutiert wurden. Wie war es denn aber mit den Vorbehalten gegenüber Deutschland? War da nicht eigentlich vor allem Reserve den Deutschen gegenüber zu spüren?
Es war viel Unsicherheit, aber es war auch ein starkes Interesse. Das war eben so eine besondere Aufbruchzeit. Solche Momente geschehen nicht oft. Und das heißt, die Kunst eben der Politik und der Diplomatie liegt darin, sie zu nutzen, bevor sich das berühmte Window of Opportunity wieder schließt. Und das galt für Deutschland und für die deutsche Einheit. Und das galt für Polen und auch für den polnischen Wunsch, den Anschluss an Europa zu finden. Und es gab, wie selten, einen nationalen Konsens über die Grundziele, die man erreichen wollte. Und es war, für mich war es klar, dieser Konsens wird nicht ewig dauern. Also man muss ihn jetzt nutzen.
Wirklich spannende Erzählung von diesem Fenster, von diesem Windows of Opportunity, also diesem Fenster, was sich eben öffnete in der Zeit, in der Janusz Reiter, unser Gast hier, Botschafter in Deutschland war, 90 bis 95. Wir hören jetzt einen polnischen Song, einen ganz modernen neuen von Law, der Titel Nickt. Musik aus Krakau, ganz neue Musik übrigens aus Krakau, Nickt, der Titel der Gruppe Law, die eigentlich normalerweise diese vierköpfige Frauenband immer auf Englisch singt. Das war ja erster Song, den sie auf Polnisch gesungen haben. Janusz Reiter ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Reiter, wenn Sie in Polen das Radio anstellen, hören Sie da eher Englisch oder eher polnische Musik? Ist das eine Ausnahme, dass man auf Polnisch singt?
Ich höre relativ wenig polnische Unterhaltungsmusik. Ich höre sehr viel Jazz. Ich höre auch sehr viel klassische Musik.
Ja, gerade im Jazz ist Polen ja führend. Polnischer Jazz.
Der polnische Jazz begann in den 50er Jahren und wurde groß, und viele großartige polnische Musiker und Musikerinnen, Sängerinnen sind eben dann in die ganze Welt gegangen, vor allem nach Amerika, wo viele von ihnen große Karrieren machten. Das war auch ein Teil meiner Jugend, der Studienzeit. Jazz war damals für uns unheimlich wichtig und wir lasen auch Existenzialisten. Das war also schon etwas anderes als in den meisten anderen Ländern des realen Sozialismus.
Hat sich Polen genau diese Neugierde bewahrt? Wir hatten ja eben gerade vor der Musik über den Drang auch nach Europa gesprochen. Also wo Sie gesagt haben, wichtig ist, also wenn wir die deutsche Wiedervereinigung beobachten, Europa muss sich verändern. Ja, natürlich auch mit Blick auf, welche Rolle spielt Polen dabei? Welche Rolle spielt Polen jetzt, wenn Sie in die EU gucken?
Eine schwierige Frage, denn manche Leute in Polen haben Angst vor der eigenen Courage bekommen. Gott sei Dank passierte das, nachdem die großen Ziele erreicht worden waren, also die EU-Mitgliedschaft, die NATO-Mitgliedschaft. So ein Stimmungsumschwung vorher hätte katastrophale Folgen haben können. So ein Stimmungsumschwung ist auch heute sehr gefährlich. Aber er ist psychologisch verständlich. Man muss sich vorstellen, zum ersten Mal lebt dieses Land und das Volk in einem völlig offenen Raum. Und das bedeutet, man fühlt sich einem Wettbewerb ausgesetzt. Diejenigen, all die, die Europa predigten mit Begeisterung, ich gehörte auch dazu, haben vielleicht versäumt, den Menschen auch zu sagen, Europa ist Solidarität, aber ist auch Wettbewerb und bedeutet auch nationale Egoismen. Die Größe der Europäischen Union liegt nicht darin, dass sie einen besseren Menschen geschaffen hat, sondern sie hat einen Mechanismus geschaffen, der dabei hilft, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den normalen egoistischen Instinkten und dem Bedürfnis nach Solidarität und dem Nutzen der Solidarität. Das ist auch Konkurrenz gibt und dass es auch nationale Interessen gibt, um nicht zu sagen Egoismen, darauf waren manche nicht vorbereitet. Und die Reaktion war dann ja, war Misstrauen.
Weil jetzt hat man ja eigentlich, wenn ich mal von deutscher Seite aus gucke, eher das Gefühl, dass Polen einen eher nationalen, nationalistischen Weg gehen will. Also ist das das, wo Sie sagen, also Angst vor der Courage, sich in die Gemeinschaft zu begeben, wo vielleicht das Nationalbewusstsein noch gar nicht ausgeprägt genug war? Oder wo ist das?
Naja, wenn Sie sich die Geschichte des Landes anschauen in den vergangenen zwei Jahrhunderten, dann war das eine Geschichte, die moderne Geschichte begann mit den Teilungen Polens Ende des 18. Jahrhunderts. Dann gab es keinen polnischen Staat, sondern Polen war dreigeteilt. Dann kam der Erste Weltkrieg und am Ende wurde der polnische Staat wiederhergestellt, aber das war nur eine kurze Episode, 20 Jahre. Dann kam der Zweite Weltkrieg, ein schrecklicher, und dann kam die Zeit des Kommunismus. Diese zwei Jahrhunderte haben die polnische Identität geprägt und das, was man Patriotismus nennt, geprägt. Und plötzlich kommt dieses Land und dieses Volk in eine ganz andere Welt, in der all die Tugenden, die von Generation zu Generation übertragen wurden, nur einen begrenzten Wert haben. Diese Tugenden, die wurden entwickelt in einer Realität, in einer Welt, in der man sich immer verteidigen musste gegen irgendjemanden. Und plötzlich sind die Feinde ausgegangen und die Umstellung auf so ein neues Koordinatensystem ist eine sehr schwierige Sache. Und da haben wir, glaube ich, versagt.
Und wenn Sie die Uhr zurückdrehen könnten, was hätten Sie anders machen müssen?
Na, zumindest hätte man, wie in vielen anderen Ländern, das Nationale mit dem Europäischen in Einklang bringen. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Ich war bei 1992 in Aachen bei der Karlspreisverleihung an Felipe González, den damaligen spanischen Ministerpräsidenten. Und der sprach über den Weg Spaniens nach Europa und über die Probleme eines Volkes, das sich über lange Zeit selbst eingebildet hat, dass es so anders ist, dass kein anderes Volk es verstehen kann. Und als ich ihm zuhörte, dachte ich mir, ja, spricht über Polen. Nun, die Begeisterung über die neuen Chancen, die sich öffneten nach 89, war so überwältigend, dass die Ängste und all diese Probleme, die später erkennbar wurden, irgendwie unterdrückt wurden. Sie haben sich eben erst wieder gezeigt, als das Ziel erreicht wurde. Und das heißt, das war der EU-Beitritt.
Ja, und man hat jetzt den Eindruck, es steht schon wieder auf der Kippe. Wie würden Sie denn sagen, soll die EU jetzt mit Polen umgehen? Wie soll dieses Dilemma des Rechtsstaatsverfahrens, wie soll dieses Dilemma, in dem wir stehen, momentan aufgehoben werden?
Erstmal, man muss verstehen, dieser Stimmungsumschwung, der aber, das muss ich gleich hinzufügen, nicht in der Mehrheit der Bevölkerung stattgefunden hat. Aber die Stimmung ist eben, naja, vielleicht waren wir naiv. Vielleicht haben wir uns manchmal über den Tisch ziehen lassen. Also dieses Bedürfnis, sich neu selbst zu behaupten, das spielt heute eine große Rolle. Warum? Weil Europa sich auch so verändert hat. Es gibt so viel, sehr viel Unruhe in ganz Europa. Sie nimmt in jedem Land andere Formen an. Diese Formen entsprechen der Geschichte des jeweiligen Landes. Das ist kein nur polnisches Phänomen. Nur in der Frage des Rechtsstaats, da glaube ich, da ist die Sache ziemlich einfach. Rechtsstaat darf nicht zur Disposition stehen. Wir brauchen in der Europäischen Union eine gemeinsame Geschäftsgrundlage. Wenn jeder Staat sich die Freiheit nimmt, das Recht anders auszulegen, ja, dann kann diese Europäische Union nicht funktionieren. Also ich halte das für nicht verhandelbar.
Im Gespräch, Janusz Reiter, wir hatten gerade ja die Konflikte mit der EU besprochen. Wie wird in Polen die Rolle Deutschlands in der EU eigentlich gesehen, Herr Reiter?
Ambivalent, also mit gemischten Gefühlen. Es gibt in Polen, ich übertreibe, überspitze ein bisschen, aber es gibt in Polen einen starken Germanozentrismus, einen positiven und einen negativen. Also gleichgültig ist Deutschland niemandem. Manche sind auf Deutschland fixiert, weil sie in Deutschland ein Vorbild sehen. Andere sind aber auf Deutschland fixiert, weil sie in Deutschland eine Bedrohung erkennen. Eine geistige Bedrohung, eine mentale, eine kulturelle Bedrohung. Also sie haben Angst, sozusagen, dass sie von diesem größeren Nachbarn dominiert werden. Vieles, was man so hört an starken Sprüchen aus Deutschland, spiegelt im Grunde genommen nur das Gefühl der Unsicherheit wider. Ich finde, das ist keine gute Methode, die Menschen, die Ängste der Menschen zu bestätigen, zu verfestigen mit starken Sprüchen. Ich finde, vielmehr muss man den Menschen die Ängste nehmen, mit ihnen offen darüber reden, was das für eine Herausforderung, aber auch für eine Chance ist, Nachbar von Deutschland zu sein. Polen ist nicht das einzige Land, das sich diese Frage stellt, wie man mit dieser Herausforderung am besten umgeht.
Sie haben vorhin schon erwähnt, dass der große Traum, nach Amerika zu gehen, sich dann ja doch noch erfüllte. Sie sind 2005 Botschafter in Washington geworden. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Ihrer Liebe und Ihrem Hingewendetsein zu Deutschland gesprochen. Wie war denn die Zeit in den USA?
Absolut faszinierend, weil man mit anderen Fragen sich viel mehr beschäftigen muss. Das sind weltpolitische Fragen. Und es ist für jemanden wie mich damals eben eine Herausforderung, weil in Washington ein harter Wettbewerb stattfindet. Um die Aufmerksamkeit der Regierung, der Eliten, der Medien. Also sie müssen sich interessant machen. Vor allem, wenn sie kein großes, mächtiges Land vertreten, sondern ein mittelgroßes Land von einiger Bedeutung, aber eben keiner Selbstverständlichkeit, dass man ihnen zuhört. Da muss man sich interessant machen.
Und wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie sich interessant gemacht?
Indem ich immer versuchte, sozusagen die polnische Story in die europäische einzubetten und auch oft mit der deutschen Story zu verbinden. Ich wurde oft nach Deutschland gefragt.
Vor allem der Deutschlanderklärer aus polnischer
Sicht. Und dann habe ich Deutschland erklärt sozusagen und über Deutschland dann auch mit Polen erklärt. Und ich finde das immer noch die beste Methode, das eigene Land zu erklären, eben nicht als etwas Besonderes, etwas, zu dem anderen nicht passt, sondern als Teil eines größeren Ganzen, aber doch ein Teil, der auch seine Besonderheiten hat. Aber nie Besonderheiten, die dazu führen, dass sich das Land isoliert.
Wenn Sie jetzt die Situation, die wir vor allem momentan von Polen wahrnehmen, nämlich die schrecklichen Grenzauseinandersetzungen zu Belarus, wenn Sie das jetzt beobachten, diese Zuspitzung, die sich also durch Polen in der EU für Polen ergeben, was denken Sie da?
Ja, ich denke daran, dass die Zeit der Abwesenheit dieser luxuriösen Abwesenheit dieser Splendid Isolation Europas in der Welt zu Ende ist. Wir sind wieder Teil der Welt, Teil der Weltpolitik und wir müssen damit umgehen. Und der Druck kommt vom Süden und er kommt auch vom Osten. Bisher war das eher der Druck, der ausging von der aggressiven russischen Politik. Jetzt nimmt dieser Druck auch solche Formen an. Aber das alles bedeutet nur, Europa muss lernen, mit dieser Welt, so wie sie ist, umzugehen. Und diese Welt, so wie sie ist, mag Europa beneiden um seinen Wohlstand, um seine Sicherheit. Aber diese Welt wird Europa nur respektieren, wenn Europa auch imstande ist, seine Interessen zu verteidigen und das auch manchmal hart zu verteidigen.
Aber muss man dann zum Beispiel auch so Flüchtlinge mit Pushback wieder aus der Europäischen Union herausdrängen, wie es polnischen Kräften vorgeworfen wird? Oder muss man eine Mauer errichten rund um Europa?
Es ist brutal, es ist katastrophal, es sind aber Entscheidungen, die wir immer wieder, immer mehr in Europa werden treffen müssen. Keine luxuriösen Entscheidungen. Ich glaube, dass in dieser Situation, die es da gibt, es immer noch Möglichkeiten gibt, den Menschen zu helfen. Aber ich kann nicht sagen, ich bin dafür, dass man jetzt diese Menschen alle reinlässt und den anderen sagt, sorry, das war nur jetzt einmalig, mehr können wir nicht aufnehmen. Das wird nicht so aufgenommen. Das wird anders dann aufgenommen werden als ein anderes Signal. Und die Reaktion auf die Lage in Polen zeigt mir, auch Westeuropa ist sich dessen bewusst, es geht nicht so weiter wie früher. Auch Länder, die sehr viel Erfahrung haben mit Migranten, mit Aufnahme von Flüchtlingen, wie die Niederlande oder auch Dänemark oder Schweden, auch diese Länder sind heute viel skeptischer. Und also das Bedürfnis nach Schutz der europäischen Grenzen, dieses Bedürfnis ist da und es muss ernst genommen werden. Und die Frage ist nur, wie können wir das in Einklang bringen mit den Verpflichtungen, die wir haben als Europäer wegen des Wohlstands. Aber die Erfüllung dieser Pflichten müssen wir verlegen in andere Regionen. Und es kann nicht die einzige Form oder die wichtigste Form der europäischen Solidarität mit Menschen in Not sein, dass wir diese Menschen alle aufnehmen. Wenn wir das tun, dann kann dieses Europa sehr schnell sein Ende finden, sehr schnell scheitern.
Zu Gast und die letzten Minuten hier zu diesem Besuch im Deutschlandfunk Kultur laufen. Herr Reiter, wir haben Sie wieder einmal als einen Menschen erlebt, der die Fakten anerkennt, oder? Sind Sie jemals in Ihrem Leben auch in die Situation gekommen, wo Sie am liebsten den Kopf in den Sand gesteckt hätten?
Nein, das ist nicht meine Art und ich bin auch nicht bereit zu sagen, dass alles, wofür ich gearbeitet habe, über immerhin einige Jahrzehnte jetzt kaputt geht und ich nichts tun kann. Erstens ist nicht alles kaputt gegangen. Wir haben jetzt eine turbulente Zeit und wir haben eine Zeit der Ernüchterung. Das muss man zur Kenntnis nehmen und man muss nicht nur die Hoffnung retten, man muss dafür sorgen, dass den Menschen wieder Hoffnung gegeben wird, dass Europa kein Kontinent ist, in dem wir das Beste schon hinter uns haben.
Wie passen diese turbulenten Zeiten zu Ruhestand? Denn eigentlich sind Sie ja im Ruhestand.
Ja, aber da ich nur zweimal im diplomatischen Dienst war und sonst immer eigentlich selbstständig war, habe ich das gar nicht gemerkt. Ich hätte das, wenn Sie mich daran nicht erinnert hätten, eigentlich nicht so im Bewusstsein gehabt.
Dann vergessen wir das gleich mal wieder und warten gerne auf einen Ihrer nächsten Texte. Janusz Reiter, vielen Dank für den Besuch hier.
Ich danke Ihnen.